Hallo und herzlich willkommen beim großen Tribute von Panem Fantalk. Mein Name ist Xenia und ich bin Tribute von Panem Fan. Das hier ist ein neues Format von unserem Kanal Cinema Strikes Back und zwar Hashtag AskAFan, wo ein Newbie oder Semi-Newbie und ein alteingesessener Fan sich zusammensetzen und über das Fandom quatschen und über die Filme. Wir reden über Panem und die einzelnen Distrikte, wir haben eine Karte mitgebracht, wir reden über den Soundtrack und neue Filme, alte Filme und so weiter. Wir reden am Ende auch über den neuen Film Sunrise on the Reaping, der nächstes Jahr rauskommt. Und ein kleines Ranking habe ich auch noch bereitgestellt. Ich bin aber nicht alleine. Hallo Jonas.
Hallo Xenia. Ich freue mich heute hier zu sein und mit dir mal komplett hier Panem durchzuackern. Und bin gespannt, was du heute alles hier mitgebracht hast.
Ich bin auch gespannt. Wir machen Party in Panem.
Party in Panem.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Freut mich, hier in Panem angekommen.
Oh Gott, du willst nicht in Panem ankommen.
Stimmt.
Aber wir machen heute hier ein bisschen einen Nostalgie-Talk über die Tribute von Panem Filme, über die Bücher, über den Soundtrack. Also wir reden eigentlich über alles, was mit Tribute von Panem zusammenhängt. Und du bist nicht so der Riesentribute von Panem-Fan, beziehungsweise was hast du so gesehen, gelesen, erzähl mal.
Also tatsächlich war ich 2012, als der Film rauskam, war ich im Kino und ich war sehr begeistert. Und wie das dann bei so Reihen ist, habe ich dann Bock zu wissen, wie es weitergeht. Das hatte ich auch bei Game of Thrones so und bei Herr der Ringe und so. Und dann habe ich angefangen, die Bücher alle zu lesen, habe dann immer aufs nächste Jahr gehofft, wenn dann der neue Teil in den Kinos rauskam. Und ich habe quasi alle die ersten drei Bücher gelesen und alle Filme gesehen, die bisher rausgekommen sind. Ich habe aber jetzt nicht zwei der neueren Bücher gelesen.
Die Prequels.
Die Prequels, genau.
Mhm. Alles klar. Ja, bei mir war das damals schon so, dass ich krass obsessed war mit dieser Filmreihe. Also die Filme habe ich auch als erstes gesehen und danach dann die Bücher gelesen. Und ich hatte das dann auch eine Weile aus den Augen verloren, weil ich meine, es gibt ja auch viele andere Franchises, wo man sich reinfuchsen kann.
Und sehr viele andere Young Adult Franchises auch.
Ja, Maze Runner und Divergent, aber das war alles nicht so gut wie Tribute von Panem. Und dann kam ja, boah, ich glaube 21 The Ballad of Songbirds and Snakes raus. Das heißt, Suzanne Collins, die Autorin, hat sich dann gedacht, ach, ich melde mich aus der Versenkung. Die Welt geht vor die Hunde und deswegen können wir Tribute von Panem nochmal lesen. Und jetzt dieses Jahr kam ja auch das neue Prequel Sunrise on the Reaping raus, worüber wir auch übrigens reden, weil da kommt ja nächstes Jahr ein Film raus und der Cast ist auch sehr beeindruckend, aber darüber reden wir gleich später. Ich freue mich auch riesig darauf und genau dieses Buch hat mich dann wieder reingezogen in diese Welt. Und ja, ich würde lügen, wenn ich nicht sage, dass ich auch ein paar Mal von den Hungerspielen geträumt habe.
Ja, und dass du da sehr gut abgeschnitten hättest.
Ja, ich habe
mit dem Bogen. Hast du wegen Hunger Games mit Bogenschießen angefangen?
Natürlich. Ja, okay. Also alle wollten damals sein wie Katniss. Ja, das war ja auch krass. Jennifer Lawrence, das war ja so ihre Paraderolle, mit der sie berühmt geworden ist. Und ich verstehe es auch, wieso. Weil ich habe auch in Vorbereitung für dieses Video noch mal die ganzen Filme geguckt. Und ich war überrascht, wie gut Jennifer Lawrence da schon schauspielert. Und ich kann verstehen, dass sie jetzt so eine so ein Muss in Hollywood geworden ist.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Krass. Aber ja, also ich freue mich richtig. Also das Konzept ist, dass du dir einzelne Gegenstände auf dem Tisch aussuchst und wir dann einfach über die Bücher zum Beispiel quatschen oder über die Welt von Panem, also wie die aufgebaut ist mit den einzelnen Distrikten.
Genau. Also bei mir ist es jetzt wirklich schon, glaube ich, über zehn Jahre, dass ich mich mit allem beschäftigt habe. Aber ich glaube, für alle Leute, die noch nicht so drin sind, das Ding heißt ja auf Deutsch die Tribute von Panem, aber auf Englisch Hunger Games. Was ist das jetzt nochmal genau?
Mhm. Okay, also wir fangen mit den Basic-Fragen an.
Basic-Fragen.
Okay, also die Tribute von Panem. Also Panem ist erstmal die Welt, in der wir uns hier befinden. Es ist eine dystopische Welt. Und die Tribute spielen in den Hungerspielen mit. Also ne, der englische Titel Hunger Games bezieht sich eben auf so eine Art einen Gladiatorenkampf, der einmal pro Jahr stattfindet in Panem. Und dort werden Kinder ausgewählt von 12 bis 18, die in diesem Gladiatorenkampf bis zum Tod kämpfen müssen gegeneinander. Und das wird alles angeleitet vom Kapitol. Also das Kapitol ist sowas wie die Regierung, das Regierungsviertel, was auch sehr wohlhabend ist, das Regime, genau. Ja. Angeführt natürlich vom großen Diktator President Snow, gespielt von Donald Sutherland in den Filmen. Und genau, das leitet diese Hungerspiele an. Und wir begleiten im ersten Band Katniss Everdeen. Mhm. Sie ist ein Tribut aus Distrikt 12. Also die einzelnen Distrikte, da gehen wir später noch drauf ein, die gliedern sozusagen das Land Panem. Und
ja, das wird ja auch in dem Film nicht so richtig erklärt, was denn in den einzelnen Distrikten so Phase ist, welches jetzt eher für so Industrie zuständig ist. Oder manchmal wird es schon gesagt, aber nicht zu allen. Da bin ich schon sehr interessiert.
Ja, das ist auch wirklich tiefgründig, was da sich Suzanne Collins bei ausgedacht hat.
Okay.
Vielleicht können wir gleich auch noch mal auf die dystopischen Aspekte der Romanreihe eingehen.
Ja.
Ist mega spannend. Ja, dann such dir mal einen ersten Gegenstand aus, Jonas.
Ich glaube, dann fange ich hier bei dem OG-Werk an. Die Tribute von Panem. Tödliches Spiel ist, glaube ich, das erste.
Ja.
Ich hatte eine andere Version davon. Ich hatte das in so einem Schuhbar und ich muss sagen, ich finde, die deutsche Version sieht jetzt nicht so schön aus. Die hätte mich jetzt nicht angesprochen. Und ich glaube, ich hätte die auch nie wirklich gelesen, wenn ich die Filme nicht geguckt hätte.
Ja, das ist so sehr auf so Jugendbuch getrimmt, ne, das Cover. Ich finde auch die englischen Cover ein bisschen cooler, aber das sind tatsächlich auch die Bücher, die ich damals in meinen Jugendjahren inhaliert habe.
Hier ist auch ein Zitat drauf.
Lies vor.
Von Stephanie Meyer. Ich war wie besessen von dem Buch und konnte es nicht aus der Hand legen.
Ah, spannend. Ja, das hat sich ja damals alles die Hand gegeben. Das war ja eine Zeit, wo man wirklich überschwemmt wurde mit Jugendbüchern. Also, ne, Twilight, Tribute von Panem, habe ich eben schon erzählt. Divergent war auch noch mal so eine Buchreihe. Und Tribute von Panem, würde ich aber sagen, ist so der Rohdiamant in dieser ganzen Liste, weil tatsächlich die Motive und Botschaften dahinter auch sehr, sehr erwachsen sind und heute wichtiger denn je. Da geht es ja auch viel um so Propaganda und Medienkompetenz. Genau, aber was willst du denn wissen über das Buch?
Über das Buch? Ich meine, ich habe es gelesen, aber
Woran kannst du dich nicht mehr erinnern?
Ich kann mich eigentlich noch an viel erinnern. Es gibt auch so ein paar Sachen, die im Buch erzählt wurden, die es zum Beispiel nicht in die Filme geschafft haben. Und ich fand, eine Sache hat mich da richtig mitgenommen, das hat sich in mein Hirn reingebrannt. Und das ist, dass am Ende die Tribute, die übrig bleiben, gegen so genmanipulierte Hunde oder sowas kämpfen müssen. Mhm. Und in diesen genmanipulierten Hunden, da stecken die Tribute drin, die schon gestorben sind. Also die haben dann quasi auch so, der eine hat dann, glaube ich, so die Augen von einem der Tribute, mit dem Katniss so abgehangen ist eine Zeit lang. Habe ich das noch richtig in Erinnerung?
Also es gibt in jedem Spiel, also in dem zweiten Teil, der da auch liegt, da gibt es ja auch noch mal Hungerspiele. Das ist ja
Liebe,
genau,
ne?
Gefährliche Liebe. Und das sind ja so die Jubiläumshungerspiele. Und diese genmanipulierten Tiere, die spielen eigentlich auch in fast jedem Hungerspiel ja so eine wichtige Rolle.
Aber die gibt es halt nicht in den Filmen, ne?
Ersten Teil, glaube ich, also im zweiten Band gibt es auf jeden Fall diese Affen in den Filmen, das weiß ich noch, in Catching Fire. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob es das auch in den Filmen gab.
Nee, ich hatte nur noch, dass das halt quasi noch diese psychologische Komponente hatte, dass es halt quasi, dass die noch was mit den gestorbenen Tributen angefangen haben, um diesen Kampf einfach noch krasser zu gestalten.
Ja, definitiv. Ja. Also es gibt es ja später auch noch mit den Vögeln, also mit den Spotttölpeln, die dann ja auch so die Schreie, also auch im zweiten Band von der Schwester von Katniss, Prim, sozusagen abspielen und sie dann dadurch terrorisieren. Und das ist eigentlich auch so das eines der Hauptelemente von diesem Terror, der ja auch von President Snow ausgeht, weil man will auch psychologisch die Tribute zermürben und Katniss, die Protagonistin, die wird ja irgendwann zu so dem Symbol der Rebellion. Also sie ist ja der Spotttölpel. Reden wir gleich auch nochmal drüber. Sporttöppelbrosche, sehr wichtiges Symbol. Und sie ist ja die, das, was Snow ausmerzen will, weil sie für all das steht. Also sie will sich ja gegen das Kapitol auflehnen.
Ja.
Und ja, deswegen Snow weiß, welche Knöpfe er drücken muss bei ihr.
Ja. Also ich habe noch so ein bisschen Erinnerung, dass der erste und der zweite Teil so relativ ähnlich zueinander sind, weil da jeweils Hungerspiele abgehalten werden. Und im dritten Teil, den habe ich wieder fast komplett vergessen, aber das ist auch so All-Out-War, wenn ich mich recht erinnere. Oder wie war das nochmal genau?
Genau, also die Idee hinter dem dritten Band ist, oder beziehungsweise fängt das auch schon im zweiten an. Also es geht ja auch um so eine Rebellion gegen das Kapitol, habe ich ja eben schon erzählt. Und Katniss ist ja dieses Symbol der Rebellion. Aber diese Rebellion, das ist noch nicht die erste in Panem. Also die erste Rebellion, fand nämlich Jahre zuvor statt. Und genau wegen der gibt es halt auch die Hungerspiele.
Okay, aber das wissen die Leute. Also wie weit in der Vergangenheit liegt die erste Rebellion?
Also die erste Rebellion, das kann man ganz gut sich merken. Also mit dem ersten Hungerspiel, das ist dann ein Jahr nach der ersten Rebellion gewesen. Okay. Und diese erste Rebellion, die wird auch die dunklen Tage genannt. Und das kriegen wir auch alles in dem Prequel mit The Ballad of Songbirds and Snakes. Mhm. Weil da geht es ja auch um die Vorgeschichte von President Snow. Mhm. Und er hat zum Beispiel auch seine Eltern verloren durch diesen Krieg, der da angezettelt wurde.
Also eigentlich ist er ein Guter, ne?
Ja, genau. Ja, also Susan Collins hat sich Mühe gegeben, ihn zu humanisieren im Prequel.
Das ist ein interessanter Antagonist, dass er nicht einfach nur rein böse ist, weil er böse ist, sondern dass er halt irgendwie so geworden ist, weil ihm bestimmte Dinge passiert sind.
Genau, und sein Vater wurde dann nämlich zum Beispiel auch von den Rebellen attackiert und deswegen hat er ja auch einen Hass auf die Rebellen. Mhm. Und seine Familie ist auch relativ mittellos geworden. Sie hatte früher eben diesen Ruhm des Vaters und dann versucht er jetzt nur so eine Art Maske aufrechtzuerhalten im Kapitol. Aber genau, darum geht es alles in The Ballad of Songbirds and Snakes. Mhm. Aber im zweiten Tribute von Panem-Band fängt das schon an, dass Katniss merkt, dass da Machenschaften im Hintergrund passieren. Zum Beispiel Plutarch ist ja auch eine sehr wichtige Figur. Der wird gespielt von Philip Seymour Hoffman in den Filmen.
Ach, stimmt.
Und er ist ja Game Maker. Mhm. Und das sind ja die Personen, die am engsten mit President Snow zusammenarbeiten, um diese Spiele zu kreieren. Also das sind ja eigentlich die sich diese ekelhaften Ideen überlegen, wie man Kinder umbringen kann. Und er ist ja eigentlich eine Person, die ein Spion ist sozusagen der Rebellion.
Stimmt, der ist einer von den Guten in echt, ne?
Ja,
da war was.
Das war dann der große Plot-Twist.
Jetzt langsam werden die Schalter wieder angeschaltet.
Ja, sehr gut.
Und ich weiß auch noch, dass im ersten Teil Lenny Kravitz mitgespielt hat.
Genau, der ist der Designer von Katniss.
Der Designer, stimmt, ja.
Das ist auch ein gutes Stichwort, weil eigentlich ist es ja auch richtig wichtig, in Tribute von Panem die Tribute zu so Stars zu machen. Also sie sind ja wirklich wie so eine Art Marke. Und darum geht es auch mitunter in den Tribute von Panem, Büchern und Filmen, dass man merkt, wie die Tribute auch Macht bekommen, dadurch, dass sie verehrt werden von dem Kapitol.
Und da war auch irgendwas, dass die müssen so Sponsoren gewinnen, dass die bessere Ausrüstung bekommen.
Genau, also sozusagen, je sympathischer du bist, desto mehr Geld kriegst du oder so Güter in den Arenen und dann kannst du überleben.
Diese Hungerspiele werden dann noch mehr kapitalisiert. Als
ja, sowieso. Ja. Und das ist auch das ist das, was am meisten mir auch früher im Kopf geblieben ist, wie grausam das ist und wie sehr dann da so eine Sympathie gegenüber den Tributen so geheuchelt wird, auch vom Kapitol.
Ja.
Weil das Kapitol, das sind alle Leute, die so in Luxusgütern schwemmen.
Ja. Die müssen auch keine Tribute stellen, oder?
Nee, Kapitol nicht. Okay. Also das wird auch häufig verwechselt von so Casual-Fans. District 1 und das Kapitol sind zwei unterschiedliche Dinge.
Okay. Wichtige Sache, weil dann ist es ja noch gemeiner. Ich meine, wenn die jetzt noch Tribute stellen würden, dann wäre es ja zumindest so ein ganz kleines bisschen
fair. Gerechtigkeit.
Ja, nicht, aber trotzdem, ja.
Ja, du hast recht, ja. Genau, und dann, um jetzt zurückzukommen zu dem Plot von den einzelnen Büchern, und dann fängt diese Rebellion eben an, weil dieses Jubiläum, die 75. Hungerspiele, die im zweiten Band stattfinden, das ist auch besonders, weil dort wird sich immer eine besondere Grausamkeit ausgedacht. Also im 25. Jubiläum war das so, dass die einzelnen Mitbewohner der Distrikte auswählen mussten, wer antritt als Tribut.
Ja.
Und jetzt im 50., das ist das, wo Haymitch mitgespielt hat, war es so, dass die doppelte Anzahl an Tributen.
Haymitch ist Woody Harrelson.
Genau, das ist der Mentor von Katniss und Peter. Ja. Genau, dass sozusagen die doppelte Anzahl an Tributen bereitgestellt werden muss aus einzelnen Distrikten. Und jetzt im 75., also im zweiten Band, ist es so, dass die ausgewählt werden unter der Anzahl der Gewinner der einzelnen Distrikte. Das heißt, die sowieso schon einmal ein Hungerspiel gewonnen haben, können potenziell nochmal antreten. Und das ist so eine persönliche wieder Vendetta gegen Katniss, weil sie ist ja die einzig lebende, das einzig überlebende Tribut, einzige überlebende Siegerin aus Distrikt 12. Das heißt, es ist klar, dass Katniss wieder antreten muss.
Ja.
Und das war so ein nochmal so ein Mittelfinger von President Snow.
Ja, das war aber auch immer so, dass District 12 quasi so der Underdog ist, dass die eigentlich nie so wirklich gewonnen haben, ne?
Ja, also das Katniss sagt ja auch in den Büchern, das ist so das Distrikt, wo du einfach so verhungerst. Also so ne, in Distrikt 1 stellst du Luxusgüter her und Distrikt 12 ist eigentlich das Minendistrikt. Also da
okay. Gut, lasst uns doch direkt mal zu den Distrikten kommen. Jetzt bin ich hooked. Weil okay. Wir haben hier auch so eine Karte mitgebracht, ja. Wo man diese ganzen Distrikte sehen kann. So, dann lass doch mal hier die Karte für uns so aufbauen, dass ja. Man ein bisschen besser drauf gucken kann. Gerne. Weil wer uns hier auf dem Kanal verfolgt, der weiß, dass ich Videos über Karten liebe. Und das war auch eins, immer wenn ich in so Fantasy-Universen abtauche, dann liebe ich es, wenn es Karten gibt. Mhm. Und bei Panem ist es so, dass da vorne in den Büchern nie Karten drin sind. Und dass man dann eher auf so Fanart umschwenken muss und dass es da auch sehr lange nichts Offizielles gab. Aber diese Karte, die wir haben, ist die quasi kanonisch und offiziell oder gibt's da gar nichts davon?
Also es war wirklich lange ein großes Fragezeichen bei Karten. Es gab immer so welche in so Wikis, die dann von Fans erstellt wurden. Und diese Karte basiert grob auf einer Wetterkarte, die im Hintergrund von dem neuen Film The Ballad of Songbirds and Snakes war. Genau, da hat nämlich der Vorfahr von Caesar Flickerman, das ist ja so der Moderator, hat da nämlich ein Wetter moderiert. Und deswegen hat man als Fandom gesagt, das ist jetzt die offizielle Karte von Barnum.
Weil ein Fact, der mich so richtig krass, so mein Hirn einmal durchgerührt wurde, war, dass diese Distrikte, dass das ja quasi in unserer Welt spielt und dass diese ganzen Distrikte, die ganze Karte zusammen, ergibt quasi Amerika.
Ja, das ist Nordamerika für alle, die.
Also Nordamerika, ja.
Ja, genau, die in meinen Atlas aufgeschlagen haben. Genau, das liegt daran, dass ja die Route von Panem eine Dystopie ist und nach. Ja, so eine Dürre und extrem Unwetterereignisse und so weiter, ist eben ja das eine Apokalypse passiert und da gab es auch noch einen Krieg mit Atomwaffen um diese verbleibenden Ressourcen und dann aus dieser Asche ist dann Panem entstanden.
Ja.
Und die Idee war, dass die einzelnen Distrikte so einen Wirtschaftszweig abdecken, um dann das Kapitol mit Ressourcen und Nahrung und so weiter zu versorgen.
Ja.
Genau, und deswegen hat man dann Nordamerika in so einzelne Phasen eingeteilt. Aber was mich noch interessieren würde, du hast ja auch die Bücher gelesen. Wie hast du dir das vorgestellt, als du die Bücher gelesen hast?
Boah, ich hatte wirklich gar nichts wirklich so im Kopf. Ich habe halt gedacht, das ist einfach so eine eigene Welt. Ich hätte jetzt nicht an Amerika oder sowas gedacht. Okay. Aber als ich dann die Karten gesehen habe, das war so, clever. Okay, das finde ich gut.
Das mag ich. Ja, das finde ich so lustig, weil das ist auch immer so ein Ding im Fandom, dass ich mir das auch so vorgestellt habe, wie so ein Ring. Also, weil wenn du das Buch liest,
ach so, stimmt,
denkst du so, dann fahren sie, weil Katniss fährt im zweiten Buch auch durch die Distrikte durch.
Und Distrikt 13, ne, dann ist quasi so am weitesten außen und dann geht es immer weiter rein.
Genau, zum Kapitol, eben. Das ist so wie so ein Kreis ist und die bilden so Ringe um diesen das Kapitol im Zentrum. Aber das Kapitol ist hier richtig ist übrigens, weird, so hier.
Und das ist doch, in Amerika ist da ja quasi. Vielleicht Salt Lake City oder so?
Ja, die Mormonen. Ja, da gibt es auch irgendwie so ein spannendes Analysevideo zu. Das wollte ich mal sehen, inwieweit das so religiöse Tendenzen hat, diese ganze Geschichte. Aber ja, das ist vielleicht willkürlich. Aber nicht so willkürlich ist zum Beispiel, dass District 4 hier so am Meer ist.
Kalifornien?
Genau, zum Beispiel. Könnte man jetzt übersetzen. Als nicht zum Beispiel, es ist Kalifornien.
Kalifornien, Oregon, ja.
So weirdly ist es so, dass Florida ja auch komplett fehlt. Da hat Susan Collins sich einfach gedacht, Florida gibt's nicht.
Ist das nicht auch so, dass dann Teil im Meer versunken sein soll oder sowas?
Das könnte natürlich erklärt werden dadurch. Ja. Ich habe nur irgendwie auch gelesen in so einem Fanforum, dass Leute so waren, Florida, bisschen komisch.
Das
so
exist.
Vielleicht hasst sie Florida.
Ja.
Was auch random ist, dass es gibt so.
Also 4 ist die Kornkammer.
Nee, 4 ist das Distrikt für Fischerei.
Am Meer.
Ja. Gibt das Sinn, dass das am Meer ist. Was ich auch noch sehr random finde, ist, dass du 3 Karrieredistrikte hast. Du hast ja eben gefragt, ob Leute aus dem Kapitol auch ihre Bürger, also ihre Kinder, die zu den Hungerspielen schicken. Und Karrieredistrikte sind wohlhabende Distrikte, wo einfach so viel Wohlstand erreicht wird, dass irgendwann sich über die Jahre das so entwickelt hat, dass man seine Kinder da absichtlich hinschickt und dass sie so ihr Leben lang dafür trainieren, um dann so Ruhm zu erlangen.
Also quasi hier drüben ist eher so der Landwirtschaftssektor und hier ist der Dienstleistungssektor bei den Karrieredistrikten.
Das komisch ist, also ein bisschen, aber das komische ist halt, dass District 4 so gar nicht so ein typischer Karrieredistrikt ist.
Ach, das ist ein Karrieredistrikt?
Das ist ein Karrieredistrikt. Oh. Also District 1 und District 2 ist auch ein Karrieredistrikt.
Wo ist 1? Ah, 2 ist hier.
Genau, 2 ist hier und 1 ist da drüber. Also die sind alle in der Nähe des Kapitols.
Natürlich.
Deswegen ergibt das schon irgendwie Sinn. Aber District 3 wurde einfach übersprungen. Also 1, 2 und 4 sind Karrieredistrikte und District 3 nicht.
Ah, komm, aber 3, da sind da, ne, hier sind ja auch irgendwie Symbole drauf. Das ist wahrscheinlich die Kornkammer, ne? So der mittlere Westen.
Genau, ja, aber das ist die, das ist District 9, Jonas.
Oh, das habe ich nicht.
Ja.
Also 3 ist District 3 ist 9 ist die Kornkammer dann wahrscheinlich, okay.
District 9 ist nämlich Getreide. Und es gibt immer so unterschiedliche Teilbereiche, das hast du jetzt eben schon gesagt. Also ich kann es ja mal ein bisschen aufzählen. District 1 ist das Distrikt für Luxusgüter. Das heißt, das Kapitol ist ja auch berühmt-berüchtigt dafür, dass sie so aus der Met-Gala kommen könnten, weil alle so sehr opulente Outfits tragen. Und District 1 stellt all das her, was nur für den Konsum gut ist und jetzt nicht unbedingt zur Versorgung.
Ja, also, und wahrscheinlich geht der Großteil an das Kapitol. Weil die anderen haben ja quasi nichts.
Das ist generell das Prinzip. Also alle Distrikte produzieren für das Kapitol und leiden auch meistens an Hunger, gerade so bei den höheren Distrikten, die weiter weg sind vom Kapitol. Genau. District 2 ist das Distrikt für Mauerwerk, Steinmetze.
Ich kenne nur für Mauerwerk.
Ja, das ist hier. So, die haben auch so ein bisschen so ein Zwergenwappen für mich. Das passt ganz gut dazu. Also alles, was an Bauten passiert, passiert in District 2. Aber auch spannend, da wurde das Waffen- und Friedenswächter-Ausbildungszentrum hin verlegt. Das war früher in District 13. Das ist das Distrikt, was die erste Rebellion angezettelt hat und dann vom Kapitol in der ersten unerfolgreichen Rebellion zerschlagen wurde.
Hier ist auch so ein Atomsymbol und ein Diamant drauf.
Genau, das ist nämlich das Distrikt für Atomwaffen. Und am Anfang von der Trilogie denken wir, das ist zerstört. Aber wir finden ja heraus im dritten Buch, dass das im Untergrund weiter existiert.
Das wusste ich nämlich zum Beispiel gar nicht mehr.
Ja, das ist auch sowas, was man vergisst, ne? Wenn man das
auf jeden Fall. Hat, Okay, 13 wurde zerschlagen, ist aber noch im Untergrund tätig und da waren früher die Friedenswächter.
Genau.
Aber ist ja auch gut, wenn man die nah bei sich hat, dass die nah am Kapitol sind, ne?
Eben, genau. Und deswegen gibt es auch viele Leute, die zum Beispiel, oder eine Figur, die wir kennen aus den Büchern, die es ja so geschafft hat, aufzusteigen ins Kapitol, und zwar Sejanus Plinth. Der ist auch eine Figur in The Ballad of Songbirds and Snakes. Und sein Vater hat einfach so viel Asche gemacht mit so Waffenhandel, dass er so wohlhabend wurde, dass sie ins Kapitol gezogen sind.
Okay.
Genau. Er kommt aber ursprünglich aus District 2.
Ja.
Dann District 3 ist Technologie und Elektronik.
Ja.
Eine bekannte Figur ist Beatty.
Das ist auch lustig, dass die das nicht nach Kalifornien gemacht haben, wo das sowieso war.
Ja, du meinst wegen
Silicon Valley.
Silicon Valley, stimmt. Genau, dann geht es weiter mit District 4, eben Fischerei, habe ich eben schon gesagt. District 5 ist Energie und Strom.
Okay.
Such es auf der Karte.
Ja, hier, 5.
Ah, ja.
Ist auch am Wasser.
Dann gibt es noch Transport, District 6.
District 6 Transport.
Die machen auch die coolen Hovercrafts, also diese
Hovel-Teile. Die sehen richtig geil aus.
Ja.
Also in den Filmen auf jeden Fall.
Ja. Definitiv. Ich finde auch so, stellt man sich früher vor, dass man jetzt schon 2025 so mit Dingern fährt in der Stadt. Dann gibt es noch Holz und Papier.
Das ist Trieben, ne? Ja, die holzen von Kanada ein bisschen was ab.
Kannst du dir vorstellen, was District 8 ist, wenn du dir das District Logo anguckst?
Öl.
Hier?
Ist das nicht ein
Du trägst Ölfass? Doch eine Brille, Jonas. Was ist das für ein Öl? Das ist kein Moment. Öl.
Nee, ja, guck mal, das sah kurz aus von hier, weil das so spiegelt. Das sah kurz aus wie so ein Ölfass. Aber das ist der Nähereidistrikt?
Textilien. Genau. Das ist leicht zu verwechseln mit Luxusgüter, aber Textilien auch wirklich zum Tragen. Klamotten.
Ja.
Gebrauchswaren.
Ja.
Und District 9 hast du ja eben schon drüber geredet. Das ist das Getreide-Distrikt. Ja. Und District 10.
Ah, hier. Das sieht aus wie Farmer. Also da ist eine Kuh drauf, hier so Viehzucht.
Viehzucht, sehr gut. Und District 11?
Ist das Wein? Was ist das?
Das wäre so cool, wenn es einfach nur so ein Weindistrikt gäbe, wo Leute sich so an die Kante geben.
Oder eine Harfe? Oder was soll das sein?
Das ist tatsächlich Landwirtschaft. Also das soll auch wahrscheinlich so ein Maiskolben sein, könnte ich mir vorstellen.
Oh, ein Maiskolben, okay.
Und dann wären wir noch bei District 12, Bergbau, aus dem Distrikt, wo Katniss kommt.
Katniss,
Peter und Gale und so weiter. Und ja, District 13, ehemals Atomwaffen.
Ja, aber dann so von den ganzen Distrikten, ne, 12 ist schon der ärmste.
Genau.
Ja, gibt es da noch andere, die auch so in dem Bereich auch so?
Ja, also Distrikt 11 und 10 sind zum Beispiel auch sehr arm, weil ja, sie sehr weit weg sind vom Kapitol.
Ja, okay, also das hat auch Auswirkungen drauf dann.
Genau.
Umso weiter man weg ist vom Kapitol, desto ärmer
ist man. Aber desto mehr ist man natürlich auch nicht so indoktriniert. Ja. Also es wird dann ja auch später nochmal relevant, weil gerade in diesen Distrikten, also auch in dem hier Holz, Distrikt Holz und Papier, Distrikt 7, ist auch so eine wichtige Szene, wo sich so die Mitglieder dieses Distrikts auflehnen gegen das Kapitol und auch diesen Song singen, den Hanging Tree Song. Kennst
Hanging
du den noch?
Tree. Ja, ja, ja. Ich kann den nicht singen, aber irgendwas mit Hanging Tree.
Are you come into the tree.
Wie oft hast du das gesungen?
Damals habe ich den wirklich ausgedruckt, auswendig gelernt.
Geil.
Und mich selbst dabei aufgenommen, wenn meine Eltern weg waren. Das hat niemand gesehen, dieses Video, aber ja.
Können wir das hier einblenden?
Niemals.
Aber gibt's
über meine
das noch?
Leiche. Mal gucken, muss ich auf meine alten Digital, auf meine alten Digicam.
Guck mal, das würde dieses Video so bereichern.
bitte nicht. Auch so, bestimmt so, gibt's noch so Blitzfotos von mir an Halloween 2014, wo ich als Katniss gegangen bin.
Geil.
Ja, das ist die Welt von Panem.
Noch eine Frage. Da oben steht The Wilds im Norden.
Mhm.
Hast du eine Ahnung, was es damit auf sich hat?
Wildnis, Jonas.
Okay, danke. Aber gibt es da irgendwelche Infos, außer im Norden ist die Wildnis? Oder ist das so wie bei, George R. Martin, ja, ist die weiße Wüste und dann kommt gar nichts mehr?
Also da bin ich jetzt auch überfragt. Wenn ihr es wisst, haut's mir gerne in die Kommentare. Ich glaube aber, das spielt auf jeden Fall nicht, das spielt nicht eine Rolle in der Trilogie.
Und der Rest der Welt, von dem weiß man auch nichts. Man weiß nicht, was in Europa passiert oder in Asien oder in Afrika.
Dadurch, dass wir das sehr aus Katniss-Perspektive auch mitbekommen, ist es nicht so relevant. Für sie ist ja, dadurch, dass sie ja in Panem aufgewachsen ist, sind die Hungerspiele ihre Realität.
Okay.
Und ja.
Okay, danke, Xenia, dass du mir die Karte erklärt hast. Das bringt mich schon mal wieder ein Stückchen weiter. Aber dann lass uns doch mal über den nächsten Gegenstand sprechen.
Gerne.
Du hast vorhin mir schon mal hier den Spotttölpel, die Brosche, hast du mir schon mal hier schmackhaft gemacht.
Ja.
Die hattest du wahrscheinlich auch damals bei deinem Kostüm angeheftet.
Ja, die habe ich noch recycelt.
Ja.
Die lag doch noch verstaubt bei mir zu Hause. Genau.
Ja, was hat das damit auf sich?
Mhm.
Also Spotttölpel. Warum ein Spotttölpel? Was ist überhaupt ein Spotttölpel? Und warum hat der einen Pfeil im Maul?
Ja, okay. Also
Im Schnabel, im Maul.
Also das ist ein Replika aus Tribute von Panem, weil, also ein Original, nein, Spaß, so viel Geld hatte ich nicht. Aber das ist ja die Brosche, die auch Katniss in dem ersten Tribute von Panem-Film bekommt. In den Büchern kriegt sie die von ihrer Freundin Mutch Andersee. Habe ich scheiße ausgesprochen. Oder Match, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, weil sie in dem Film leider nicht vorkommt.
Oh.
Sie ist die Tochter vom Bürgermeister und sie hat die Brosche vermacht bekommen von einer ihrer Vorfahren, die auch im neuen Buch vorkommt, Sunrise on the Reaping, Maisie Lee Donner. Und ja, das ist ein Vogel, der sehr eigen ist für Panem, weil er ist ein Produkt aus einer wirklichen Vogelart, und zwar der Spottdrossel. Und dem Schnattertölpel, das ist eine, so, wie gesagt, wieder so eine kreierte Art von Panem, also so eine genmanipulierte Tierart. Und der Spotttölpel ist ein Produkt aus diesen beiden Vogelarten, weil sich diese beiden Vogelarten gepaart haben. Und in der Ballad of Songbirds and Snakes-Verfilmung kriegt man das auch stellenweise mit, dass das irgendwann zu so einem Feindbild selbst des Kapitols wurde, weil das sinnbildlich dafür steht, dass diese gefakte Mutation des Kapitols nicht lange überleben konnte, sondern dass sich diese Schnattertölpel dem Einfluss des Kapitols entzogen haben.
Mhm.
Und das sagt zum Beispiel auch Haymitch irgendwann Maisie Lee, dass einige Leute die Art und Weise, wie die Spotttölpel aus dem Kapitol auch entkommen waren und sich dann zu so einer eigenen Art entwickelt haben, auch als Rebellion verstehen.
Mhm.
Und das war dann so ein gutes Grundwerk, um darauf dann eine Rebellion aufzubauen und das zu so dem Symbol zu machen.
Ja.
Und Spotttölpel spielen dann auch in der Arena eine große Rolle, weil
das hattest du ja gesagt mit der Schwester, ne?
Genau, im zweiten Teil, aber auch im ersten Teil ist es so, dass Rue und Katniss über diese Spotttölpel kommunizieren.
Ist das auch im Film so oder nur im
Film ist auch, okay. Das ist auch so, genau. Und dann gibt es dieses diesen Sound, den man kennt. Mach's gerne mal vor, Jonas.
Richtig?
Richtig.
Geil.
Sehr schön. 100 Punkte.
100 Punkte.
Und Rue, das ist ja ihre Freundin aus Distrikt 11 und sie hat das früher auch immer benutzt, die Sporttölpel, um ja, einfach zur Kommunikation. Und die beiden sagen sich so, dass es ihnen gut geht.
Ah, okay.
Und außerdem war der Vater von Katniss, hat auch immer Sporttölpeln zugesungen.
Ja.
Und man sagt immer, dass Katniss auch diese Fähigkeit besaß, weil sie auch so schön singen konnte.
Okay.
Das heißt, Sporttölpel sind sehr wichtig für Katniss als Figur, aber werden dann auch zu dem Symbol der Region eben.
Aber dann auch mit diesem Pfeil im Schnabel.
Genau, das ist halt dann auf der Brosche mit drauf. Und deswegen wird das dann auch so benutzt. Ist halt natürlich auch nochmal sinnbildlich für Katniss als Bogenschütze.
Ja, passt ja dann ganz gut. Ne?
Passt ganz gut.
Ja, Sporttölpel. Gefällt mir gut. Okay, hast du noch was dazu sagen oder kann ich zum nächsten Gegenstand?
Du kannst zum nächsten Gegenstand übergehen.
Dann gib mir doch mal dieses, das haben wir auch so professionell
ja.
Das ausgedruckt, ein Meme.
Ein Meme.
Genau, man sieht nämlich, Gott, muss ich jetzt, ihr guckt das auch einfach an, ich will das jetzt nicht erklären. Oder nee, komm, Xen, erklärst
du. Ja, okay, Bildanalyse Deutsch-LK. Im oberen Bildrand sehen wir nämlich die Figur aus The Ballad of Songbirds and Snakes, Lucy Greybeard. Und daneben sehen wir Katniss Everdeen, alias aka Jennifer Lawrence. Darunter steht, das Meme stammt übrigens aus The Office. Corporate needs you to find the difference between this picture and this picture. Und darunter sehen wir President Snow, der sagt, they're the same picture.
Ja, ich meine, das spielt jetzt auch ein bisschen hier in Ballad of Songbirds and Snakes ein. Ich habe den Film, glaube ich, letztes Jahr zum ersten Mal gesehen. Der kam letztes Jahr auch raus, ne? Oder vorletztes Jahr?
Der kam letztes Jahr raus,
genau. Du hast ja auch sehr von dem geschwärmt.
Mhm.
Das spielt ja Rachel Zegler, quasi auch so eine Katniss-Figur, ne?
Ja, also sie ist auch ein Tribut aus Distrikt 12.
Mhm.
Das erste Tribut, was gewonnen hat und was ja danach vom Erdboden verschluckt ist. Und sie fängt ja eine Liebesbeziehung mit Coriolanus Snow an, also unseren Lieblingstyrannen. Und in dem Buch geht es ja ein bisschen um seine Psyche. Und
so, wie, das Buch direkt mal
ja, gerne. Ja? Wie er so abgefuckt wurde, wie er tatsächlich dann in der Trilogie war und wie wir ihn kennen und lieben. Und das Meme spielt so ein bisschen auf so einen Fakt an, der für mich auch immer mein Lieblingsfakt ist von dem ganzen Worldbuilding da drum, weil er in dieser Liebesbeziehung mit Lucy Greybeard einfach so verbittert geworden ist,
mhm.
weil die beiden sich annähern, weil er ihr Mentor war in den 10. Hungerspielen.
Mhm.
Und sie dann ein Falling Out haben, das kriegen wir dann auch am Ende mit. Und er sagt im Buch diese Line, dass er war froh, sie als Geistermädchen zu sehen, das im Distrikt 12 herumfliegen konnte, so viel es wollte. Aber sie und ihre Sporttölpel könnten ihm nie wieder etwas antun. Also Sporttölpel.
Ah, okay. Und dann tun sie ihm doch noch was an.
Genau, waren nämlich schon in The Ballad of Songbirds and Snakes relevant. Man merkt schon, Susan Collins liebt so Rahmenhandlungen,
ja,
oder so.
Callbacks.
Genau,
ja.
Callbacks auf andere Figuren. Das ist auch manchmal ein bisschen drüber, finde ich, weil sie im Film.
Ist das dann alles zu connected? Oder?
Ja, ein bisschen. Ja. Also es wäre auch die Kritik, die ich anbringen würde, weil es gibt im Film auch eine Stelle, wo dann Lucy Greybeard so sagt, diese Kartoffel hier heißt Katniss. Und das ist so ein bisschen okay.
Was?
Ja, das ist ein bisschen cringe.
Das habe ich schon wieder vergessen.
Ja, ja, das versuche ich auch zu vergessen.
Ja, nee, ich mochte aber, ich bin nicht so der allzu große Fan von dem Film, aber nur inhaltlich. Ich mochte Rachel Zegler als
Lucy Gray
sehr gerne. Und auch die Parts, wo sie Gitarre gespielt hat und gesungen hat.
Ja, ja.
Obwohl ich da so singen und Musik, also singen im Film auch nicht so unbedingt immer gern mag.
Stimmt, das heißt schon was. Ich finde auch, dass sie das sehr gut gemacht hat. Das ist ja auch sehr zentral für ihre Rolle, weil Baird, ihr Nachname, spielt ja schon auf diesen.
Also Bird.
ja, Bird, der Singvogel. Aber Baird ist ja auch ein Name für so mittelalterliche.
Barde. Ja.
Und ja, sie stammt ja von so einer, wie nennt man sowas, so einer, nicht vagabund, das ist nicht das richtige Wort, die umherziehen,
ja.
Nomaden, so, genau, so eine Nomadengruppe,
ja.
Die auch alle Baird mit Nachnamen heißen.
Okay.
Und sie heißen auch in dieser Gruppe immer nach einer Ballade und nach einer Farbe. Und deswegen Lucy Gray. Genau, und sie als Bardin, kann man so sagen. Sie hat halt auch viele Songs geschrieben, unter anderem auch Hanging Tree. Da sind wir mal wieder bei den Callbacks von Susan Collins.
Natürlich.
Und in den Büchern singt sie die auch. Und die haben es auch in den Film geschafft, was ich dann auch sehr schön fand.
Ja, auf jeden Fall. Das fand ich auch schön. Auch wenn ich so, ich kann mich echt nicht mehr so gut dran erinnern, aber ich war jetzt nicht so gehypt wie du von dem Film.
Bei mir hat aber auch der Bonus gezogen, dass ich mich sehr in dieses Fandom noch mal reinleben konnte.
Dass du quasi Katniss warst, ne? Ein paar Jahre lang.
Ja, ich sehe ein, dass das nicht so eine super Buchverfilmung ist, einfach weil der Film seine Längen hat und er orientiert sich auch an dieser Dramaturgie des Buches. Mhm. Und Catching Fire, um jetzt hier mal über die Filme zu reden.
Ach so, über die Filme, okay.
Finde ich die definitiv bessere Verfilmung.
Ja.
Aber ich finde trotzdem, dass der Film seine Stärken hat.
Ich hatte nämlich gegen das Ende vom Film so das Gefühl, dass es dann schnell zu Ende gebracht wurde und dann relativ schnell so vorbei war.
Ja, ich finde, die Psychologie von Snow haben sie eben gut hinbekommen. Also, dass er auch dass man mit ihm sympathisiert am Anfang und dass er ja auch so sehr hübsch war und so ein Schönling und dass man am Ende so ein bisschen diesen Kloß im Hals kriegen sollte bei ihm und langsam aber sicher diesen Verfall, dass er sehr obsessiv irgendwann war, seinen Ruhm wiederherzustellen.
Wurde da auch erklärt, wie er dann an die Spitze gekommen ist oder ist das quasi so im Zwischendrin?
Nee, das ist im Zwischendrin. Also okay. Man weiß, dass er sozusagen unter Volumina Gaul, die wird ja gespielt von Viola Davis im Film, studiert hat später und dann auch noch so Militärstratege wurde.
Ja.
Das weiß man.
Glaubst du, da wird noch irgendwas kommen? So eine Snow,
so eine Snow-Serie. Das ist ja krass.
So eine Serie, stimmt. Ja.
Also, ich finde es spannend.
Da gab es immer diese, ich weiß nicht, ob das in den Filmen gesagt wird, das war auch so ein Ding aus den Büchern, was ich cool fand, dass er mit diesen Rosen quasi so diesen, der hat mal mit anderen Liedern oder sowas aus dem Kapitol zusammen Gift genommen, also quasi so angestoßen, hat alle anderen vergiftet, aber hat das quasi, der hat irgendwie so ein Gegengift gehabt, aber das hat bei dem irgendwie sowas hervorgerufen, dass er so aus dem Mund.
Genau.
Stinkt quasi. Und dass er das immer mit den Rosen dann quasi so übertünchen will. Mhm. Aber dass sich dann, ich glaube, bei Katniss ist das so im Kopf, so vermischt sich dieser Rosenduft mit dem mit seinem Mundgeruch und das, die hat dann irgendwie so das. Ist nicht gut für sie.
Ja, das du sprichst das schon an. Das finde ich auch so dieser innerliche Verfall von ihm, der
nach außen
äußert sich dann auch, weil er so offene Mundwunden hat durch diesen jahrelange Konsumieren von Gift. Also weil das war die 1A-Methode, weil er ist eben ein Tyrann und Diktator, seine Gegner auszulöschen.
Ja.
Und dann hat er immer Gift mitgetrunken, hatte dann immer direkt das Gegengift parat. Aber deswegen ist er ja auch so erkrankt und ist auch so todkrank. Am Ende von Band 3.
Ja.
Aber spannender Bösewicht.
Ja, auf jeden Fall. Und wem haben wir das alles zu verdanken?
Susan Collins. Ja, willst du noch über sie reden?
Ja, gerne. Also ich weiß, dass sie die Tribute von Panem-Bücher geschrieben hat. Aber was gibt's noch? Also hat sie davor was geschrieben? War das so ihr Erstlingswerk oder war das so ihr Breakout-Werk? Und also, was macht sie gerade so? Wie geht's ihr? Was ist ihre Lieblingsfarbe?
Man weiß tatsächlich nicht so viel über Susan Collins. Also anders als J.K. Rowling, die ja sehr prominent ist im Internet, gibt es über sie gar nicht so viel zu erfahren. Sie war auch bisweilen sehr mysteriös unterwegs. Sie gibt immer mal wieder Interviews und hat auch ein bisschen darüber erzählt, wie sie auf die Idee kam, Tribute von Panem zu schreiben. Also sie hat sehr früh sich auch mit griechischer Mythologie beschäftigt und insbesondere die Geschichte von...
So wie du gesehen,
ja. Ich bin so, Susan, wir wären so beste Freundinnen. Die Geschichte von Theseus und dem Minotaurus, diese Geschichte war ein Grundstein für diese Story, kann man sich ja vorstellen. Also da gab es ja diesen roten Faden und das Labyrinth, Labyrinth/Arena. Aber natürlich auch die Gladiatorenkämpfe. Also Panem ist ja auch inspiriert von diesem lateinischen Spruch Panem et Circensus oder so.
Spiele?
Ja, genau. Danke. Ja. Und sie hat dann die Idee gehabt, als sie Fernsehen geguckt hat und zwischen Kriegsberichterstattung und einer Reality-TV-Show hin und her gesäppt ist und dann gemerkt hat, dass wir ja nicht mehr so sensibel sind, was so Gewalt in den Medien angeht.
Also so ein richtiger Geistesblitz.
Ein Geistesblitz, genau. Und da hatte sie dann die Erfahrungen auch von ihrem Vater aus dem Vietnamkrieg verarbeitet und all das hat dann zu Tribute von Panem geführt.
Ja. Ich empfinde mich auch dafür, dass es so Young Adult ist. Oder generell, Young Adult ist ja oft sehr brutal. Und ich habe mich damals auch gewundert, als ich die Bücher gelesen habe. So, okay, das ist ein Young Adult-Buch, das ist ganz schön krass brutal. Also nicht nur so körperlich brutal, sondern auch so psychologisch brutal.
Ja, also die Bücher sind ja auch noch mal viel brutaler als die Filme.
Ja.
Und da werden ja auch wirklich so einfach Kinder zerfetzt,
ja,
für ja, die Belustigung von, des Kapitols. Und das ist ja auch wirklich wie so eine Ständegesellschaft. Also die Distrikte, mhm, müssen alles, was sie produzieren, abgeben. Und ja, da hat sich Suzanne Collins eine sehr dunkle Welt ausgedacht.
Auf jeden, ja, Fall. Dann kommen wir doch von den düsteren Geschichten von Suzanne Collins zu was so ein bisschen schöner ist. Und zwar hast du hier auch eine CD zum Soundtrack von Mockingjay Part 1 hast du mitgebracht.
Mhm. Da ist leider nicht Hanging Tree drauf, weil das ist ja auch der Film, wo das erste Mal Hanging Tree so eingeführt wird, richtig. Und ich finde das unfassbar, was für große Namen schon im Soundtrack mit dabei sind.
Churches, Stromae, Lordi, Pusher T, Charlie XCX, Major Lazer featuring Ariana Grande.
Ja.
Oh Gott, das hört sich an wie der schlimmste Soundtrack überhaupt, oder?
Also ich muss mich verteidigen.
Also das ist quasi nicht der Original-Soundtrack, sondern so ein Soundtrack,
genau,
zum
Film. Genau, es ist ein Soundtrack zum Film.
Okay.
Und ich finde, die CD, so fängt das ganz gut ein, dass es wirklich da jedes Mal auch so die Popstars der damaligen Zeit so durchgenudelt wurden.
Ja, auch nicht gut gealtert. Von Lord Flicker, die Kanye West Rework.
Ja, da wollen wir nicht drüber reden. Das waren noch die 2010er, Leute, da waren,
ja,
die noch in Ordnung. Jetzt heute bei dem neuen Film zum Beispiel war ja auch Olivia Rodrigo, hat den Song gesungen. Und ich freue mich dann jetzt auch schon auf den neuen Film, weil wer weiß, wer da, Billie Eilish, könnte ich mir gut vorstellen.
Taylor Swift,
ja. Aber ich war damals auch wirklich obsessed mit diesem Lord-Song Yellow Flicker Beat. Den habe ich rauf und runter gehört.
Ja, ich finde auch auf diesem Bild in dem Booklet, das sieht Hamish. Sieht aus, ob er die krassesten Balladen droppt überhaupt.
Ja, das stimmt. Er ist ja auch depressed. Also Hamish. Wollen wir gar nicht
bei
dran anfangen.
Bei den 50. hat er mitgespielt, ne?
Genau, bei den 50. Wollen wir jetzt über das Buch schon reden? Ja, komm.
Das neue Buch, was so gehypt. Also ich lese auch ein bisschen, ne? Und ich habe dieses neue Tribute von Panem-Buch gesehen in ganz vielen Buchläden. Und das wird auch bei so Bookfluencern gehypt, die jetzt auch nicht so im Young Adult-Bereich unterwegs, mhm, sind. Und es soll so extrem gut sein. Und ich habe auch extra, ich wollte es auch unbedingt lesen, ich habe extra für das Video das Buch nicht gelesen, dass du mir hier ein bisschen was davon erzählen kannst.
Gerne.
Und wir hatten auch gerade, also das ist das englische Buch, ne?
Das englische.
Ja, das, ich finde, das sieht mega schön aus.
Da habe ich aber auch das Plastik abgemacht. Extra fürs Video. Ich war so, nee, weil das Cover
das spiegelt,
ist schöner.
Das spiegelt. Also. Nee, es gibt ja ich kenne nur die deutsche Version, die überall in den Buchläden ist. Und da ist so ein fettes L drauf. Und habe ich dich vorhin gefragt, hä, warum heißt das eigentlich L? Und du so, hä, was?
Ich war wirklich sehr überrascht, weil ich war so, hä? Also ich habe mir halt das deutsche Cover noch gar nicht angeguckt.
Ja.
Und dann kam ich drauf, weil ich gegoogelt habe, dass L einfach das römische 50 ist. Und dadurch, dass es die 50. Hungerspiele sind, ergibt es natürlich komplett Sinn. In der deutschen Fassung von The Ballad of Songbirds and Snakes ist auch ein X drauf für 10 Leute. Da hat sich die Suzanne oder das Marketing-Team was dabei gedacht.
Ja, vielleicht gibt es da noch so ein Rework von denen hier und dann ist hier eine 75 drauf, also eine
Eine 74. 75 sind
74.
Die zweiten,
okay,
genau.
Das wäre dann ein L, ein X und IV.
Es wäre natürlich schon weniger cool, ne?
Es wäre ziemlich uncool.
Ja,
aber auch cool, wenn es römische Ziffern sind.
Ja, ja. Du hast schon gesagt, es geht um Haymitch, den Mentor von Katniss und Peter.
Ach so, ist das. Okay, nee, ich wusste das nicht. Du hast das ja. Ich weiß nämlich wirklich, ich habe mich überhaupt nicht mit dem Buch befasst, weil, genau, dass es hier ein bisschen spannender wird.
Ach, ich dachte, du hast irgendwie schon gerade eben gesagt, dass du wusstest, dass es Haymitch ist. Aber
nee, gar nicht.
Okay, ich habe auch schon so viele Namen gesagt heute.
Weil ich jetzt wusste, mit 50. Hungerspiele und das bezieht sich darauf, dann ergibt es ja Sinn, dass um Haymitch oder Haymitch?
Haymitch.
Haymitch, okay.
Und das ist ja ein Fan-Favorit gewesen, auch schon aus den Büchern und auch aus den Filmen.
Auf jeden Fall.
Man hat die Rolle sehr geliebt und sie ins Herz geschlossen. Und Suzanne Collins hatte damals dann schon so ein bisschen so eine Idee, dass Haymitch auch gut einen Prequel vertragen könnte. Und das war was in Tumblr-Foren damals, als ich noch big im Fandom war, auch gefordert wurde. Und ich hätte niemals gedacht, dass einfach gefühlt 10 Jahre später ich immer sitzen werde mit so einem Haymitch-Buch. Das hat mich sehr gefreut. Ja, und da geht es eben auch um so die Anfänge der Rebellion. Also was das Buch erzählt, ist, sind die 50. Hungerspiele und auch wie Haymitch zu diesem traurigen Alkoholiker wurde, der ist in der Trilogie. Und es geht natürlich aber auch um President Snow wieder. Er ist da schon an der Macht und grausam wie eh und je. Und er hat eine komische Obsession mit Milch. Also er trinkt im Buch sehr viel Milch.
Okay.
Ja, es gibt da auch so eine, das will ich gar nicht so viel spoilern vielleicht für all die, die das Buch auch noch nicht kennen, weil der Film kommt, wie gesagt, erst nächstes Jahr raus. Gibt es da so eine kleinen Scharmützel mit Haymitch und Snow. Milch wird ziemlich groß im Kommen sein dann nächstes Jahr.
Milch, okay.
Ja, Milch spielt eine große Rolle. Natürlich sind die Hungerspiele grausam und das Prequel-Problem, dass man weiß, dass Haymitch überleben wird.
Und Snow auch.
Und Snow auch und dass halt auch Haymitch gewinnen wird, löst das Buch ganz gut, weil es einfach sehr viele tolle, neue Charaktere etabliert,
okay,
mit denen man mitfühlt und dann wird es ganz schlimm am Ende.
Ja, ich habe schon gehört, das Buch ist todtraurig. Aber soll halt auch extrem gut sein.
Ja, also es ist schon dieselbe Logik wie auch bei der Trilogie. Das heißt, es ist schon nicht so viel Neues, aber das, was es macht, macht es so extrem effektiv.
Mhm.
Und es geht auch ein bisschen mehr darum, dass diese Rebellion, also dass dieses Konstrukt von Snow eigentlich schon von Anfang an so ein bisschen instabil war. Also wenn man mal überlegt, hat dieses Regime von ihm ja auch nur 75 Jahre grob überlebt.
Ja.
Und man merkt schon, dass Plutarch hier auch wieder schon früh den Tributen hilft und auch sich so positioniert als ein wichtiger Akteur in der Rebellion.
Mhm.
Und was mir das Buch auch nochmal gezeigt hat, ist, dass Katniss eigentlich einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort war.
Mhm.
Und dass sie eigentlich gar nicht so diese krasse Heldin ist, die so ne, was so in die Wiege gelegt bekommen hat, dass sie unbedingt die Auserwählte sein musste, sondern dass die Rebellion einfach nur Zeit gebraucht hat, um sich zu organisieren.
Ah, okay. Aber würdest du dann auch sagen, dass das Buch hier die anderen Bücher besser macht?
Definitiv.
Ja?
Weil, wie gesagt, ich finde, das addiert noch mal richtig viel zu der Welt und zeigt auch die Figuren noch mal in so einem anderen Stadium ihres Lebens. Also vor allem halt Snow und Plutarch fand ich richtig, richtig spannend. Aber auch Effie spielt hier wieder eine Rolle.
Das ist die verrückte Kostümfrau, ne?
Genau.
Ja.
Und die ist ja auch ein Fanfavorit. Und hier kriegt man auch ihre Origins mit. Und wir lernen aber auch zum Beispiel den Vater von Katniss kennen, der auch mit Haymitch befreundet ist.
Oh, also, okay, das macht's ja noch trauriger.
Das macht alles noch trauriger. Und,
aber gab's das auch schon in den Büchern oder ist das so?
Das wurde so ein bisschen dazu geschrieben. Also die Maisley-Storyline, also hier lernen wir auch Maisley kennen, von der die ursprüngliche Brosche kommt. Und die war auch schon angedacht in den Büchern. Also es ist auf jeden Fall hier nochmal so viel mehr ausgeschmückt, die ganze Beziehung der beiden und wie es auch in Distrikt 12 damals aussah. Genau. Aber ich finde, das Buch geht auch nochmal ein bisschen mehr so motivmäßig auf so Medienmanipulation ein, nochmal stärker als so bei Tribute von Panem.
Das ist spannend.
Ja. Und
das klingt fast so ein bisschen wie Andor. Die zweite Staffel.
Ich würde auch das ein bisschen miteinander vergleichen.
Ja, echt?
Also ich will auch nur mal kurz hier, das ist eines meiner Lieblingszitate auch, weil man merkt immer, dass Susan Collins am Kochen ist, wenn sie hier so 5 Zitate am Anfang in die in den Prolog packt. Ja, das George Orwell-Zitat: Alle Propaganda ist Lüge, auch wenn man die Wahrheit sagt. Das spielt aber keine Rolle, solange man weiß, was man tut und warum. Und das William Blake-Zitat: Wahrheit, die aus Missgunst spricht, schlägt alle Lügen, die er dicht.
Wahrheit und Lügen.
Wahrheit und Lügen, darum geht's in Sunrise on the Reaping. Ich finde, da merkt man schon, dass sie jetzt nicht irgendwie einfach nur so eine Liebesgeschichte oder sowas wieder erzählen will, was ja auch oft so Jugendbüchern vorgeworfen wird, dass es eigentlich nur um so eine Romanze geht, was ich per se auch nicht schlimm fände. Aber Tribute für Panem ist so viel mehr.
Ja, also das klingt auch, als ob es aktueller wäre, als man es annehmen würde.
Ja, ja, doch. Also ich habe auch ganz lustig so einen Tweet gesehen oder irgendwie einen Internet-Reddit-Thread oder so, wo jemand so meinte, dass Susan Collins die ganzen Thirst-Videos von President Snow gesehen hat, die man damals aus dem Ballad und Songbirds and Snakes-Film gemacht hat und so gesagt hat, euch werde ich das Lachen verderben, weil Snow ist nochmal so viel schlimmer in diesem Buch wie in allen Verfilmungen oder Büchern.
Ja, ich frage mich mal, ob auch George R. Martin unsere Videos schaut und dann auch deine Damon-Verehrung sieht und dann vielleicht dann auch nochmal umschreibt.
Ja, ich musste auch ziemlich viel schlucken in der zweiten Staffel. Also da hast du mich.
Ja.
Da hast du mich, George.
Okay, also ich bin mega gespannt. Ist das auch jetzt für jemanden, der jetzt so wie ich die Bücher und die Filme, dass das über 10 Jahre her ist, kann man das einfach auch so aus der Kalten lesen quasi.
Ja, würde ich auch sagen, dass die Story immer noch gut funktioniert. Am Anfang wird nochmal alles eingeführt und auch nochmal erklärt. Das Grausame ist auch, dass Haymitch am Reaping Day, deswegen heißt es auch auf Englisch Sunrise on the Reaping, Geburtstag hat. Mhm. Und das ist auch sehr tragisch. Deswegen kriegt
also
man.
Also hat er nie einen glücklichen Geburtstag.
Er hat nie einen glücklichen Geburtstag und es kann immer sein, dass er in eine Arena geworfen wird und sterben wird, womöglich. Mhm. Ja, das heißt, man weiß von Anfang an im Buch, worum es geht.
Okay. Ja.
Kannst du dir schon geben, aber ich würde mir Taschentücher bereitlegen fürs Ende.
Okay, jetzt, also du hast mir, ich habe eh schon Bock drauf gehabt, aber das hat es mir jetzt noch ein bisschen schmackhafter gemacht, das Ganze.
Ja, wir können auch vielleicht ein bisschen so den Film noch anteasern, der nächstes Jahr im November kommt.
Ja, du hast gemeint, es gibt schon so ein paar Casting-News. Weiß man schon, wer Haymitch spielen wird?
Ja, ist Joseph Zader, das ist ein relativ unbekannter Schauspieler und seine Love Interest oder seine große Liebe wird gespielt von Whitney Peake. Leonor Doff heißt sie. Und sie ist auch Teil dieses Coveys, was ja auch, wo Lucy Gray Baird auch eine Rolle spielt.
Okay, aber gibt es auch jemanden Bekanntes, der mitspielen wird? Also den man jetzt kennt?
Ja, es gibt sehr viele Bekannte im Cast. Und das war auch jedes Mal so eine krasse Marketingkampagne, die Lionsgate da gefahren hat. Also jede Woche kam irgendwie ein Casting-Announcement. Also unter anderem spielt Jesse Plemons mit.
Nein!
Jesse Plemons spielt Plutarch, einen jungen Plutarch.
Plutarch war der, achso, hier Philipp Seymour Hoffmann,
genau,
die Figur.
Ne? Ja. Und Elle Fanning spielt Effie. Auch ein Fancast, was wahr geworden ist.
Okay.
Finde ich sehr, sehr cool.
Achso, haben sich so viele Leute Elle Fanning als
ja, es gab wirklich, sie war die Nummer 1 Person, die Effie spielen sollte, weil sie auch diesen Look hat, also diese blonden Haare, blasse Haut. Das war ja auch schon im in der Trilogie, der Originaltrilogie so. Maya Hawke spielt auch eine Figur namens Virus.
Okay, krass, das ist gar nicht mal so, nicht so unbekannte Leute, ne?
Nee, wirklich. Und aber der große Brüller, wo ich wirklich war, hä, als ob, also warte, erst noch mal, Kieran Culkin spielt nämlich
Kieran Culkin spielt auch mit?
Ja, Kieran Culkin spielt mit. Er spielt Caesar Flickerman, das ist ja dieser Moderator.
Ah, okay, der von Stanley Tucci.
Genau, Stanley Tucci im Originalfilm. Ja. Und dazu kommt jetzt der große Brüller, und zwar Ralph Fiennes ist einfach.
Nein, echt? Ja. Okay, das ist krass. Okay, das ist krass. Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Hä, wirklich jetzt nicht?
Nee.
Oha, krass. Ich habe das schon real auf dem Kanal gemacht.
Ja, das habe ich anscheinend nicht gesehen. Aber okay. Ralph Fiennes als Snow ist schon. Das ist krass, oder?
Ja, also es ist wirklich krass, weil.
Boah, der wird das rocken.
Ich übertreibe auch nicht, das Fan war wirklich erschüttert, weil man dachte sich wirklich so, kann er neben Voldemort einfach den Bösewicht unserer Kindheit spielen? Und ich finde, das ist perfekt gecastet. Also Donald Sutherland ist ja leider von uns gegangen.
Ich finde auch, Ralph Fiennes hat so viele tolle Rollen außerhalb von Voldemort und das hat er schon gut hinbekommen. Dann wird auch das, glaube ich, Snow wird er auch
definitiv
abreißen.
Und ich finde dann, mit dieser News freue ich mich einfach sehr auf den Film nächstes Jahr im November.
Ich auch.
Ich meine, klar, wie gesagt, der Ballad of Songbirds and Snakes Film hatte auch seine Schwächen. Ich habe damals ja auch eine Kritik dazu gemacht. Und ich finde auch, dass man sich auch ein bisschen trauen sollte, von den Büchern zu emanzipieren. So wie das der meiner Meinung nach beste Film der Reihe gemacht hat, und zwar Catching Fire, ist einfach auch so vom Pacing her so perfekt. Und ich finde, wenn da so ein flottes, unter 2-Stunden-Ding draus wird, dann
das wäre toll. Cool. Aber findest du auch, oder willst du so ein kleines Ranking machen, was du so am besten findest? Weil es klang jetzt auch so ein bisschen so, als ob hier Sunrise of the Reaping oder
On the Reaping.
L,
ja.
Ob, dass das besser wäre als jetzt zum Beispiel The Ballad of Songbirds and Snakes.
Oh Gott, das ist so schwer, weil willst du jetzt, dass ich Bücher ranke oder Filme?
Quer durch. Also, was sind so deine Top 3?
Okay, also ich finde, Top 1 ist für mich schon Catching Fire, der Film. Sorry, Leute, aber das ist einfach so, also ich finde wirklich ein Meisterwerk, was so Jugendbuchverfilmungen angeht. Also der Film, der hat keine Längen, der hat so gute Action, er hat so dieses Gefühl dieser Rebellion und mit der Figur Katniss passieren auch richtig spannende Dinge und der ist einfach nochmal viel düsterer und erwachsener als der erste Teil. Und der erste Teil, der Film hat so diese Shaky Cam-Probleme. Also der wird einfach richtig so mit der Shaky Cam tausendmal hin und her gefilmt.
Hab ich schon lange nicht mehr geguckt, muss ich mal gucken.
Na gut, dann würde ich tatsächlich schon Sunrise on the Reaping, das Buch, auf Platz 2 für mich. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich es letztens erst gelesen habe. Ich bin mir sowas immer sehr beeindruckt.
Wie lange ist das bei dir mit anderen Büchern, dass du gelesen hast?
Boah, ich habe letztens jetzt noch mal in den ersten Band reingelesen, aber auch bestimmt über 10 Jahre.
Okay, aber du hast auch schon wahrscheinlich dann mehrfach gelesen.
Ne? Ja, damals habe ich die mehrfach gelesen, so wie Harry Potter, mindestens so einmal pro Jahr noch mal. Aber ich finde, man merkt auch, dass ihr Schreibstil, maße ich jetzt einfach mal an, zu sagen, hier noch mal ein bisschen auch weniger Jugendbuch ist, sondern mehr Erwachsener oder beziehungsweise auch sich nicht so viel mit dieser Beziehung von Peter und Katniss aufhält. Also ja, es ist mehr Dystopie und weniger Liebesroman. Und das ist aber natürlich auch eine persönliche Präferenz.
Ja.
Und Platz 3, ja, wahrscheinlich dann die Grundtrilogie.
Die Grundtrilogie, ja. Okay. Ja, geil. Also ich bin jetzt mega gehypt auf Sunrise of the Reaping.
Hast du Bock?
Auf jeden Fall. Also jetzt auf den Film, das mit Ralph Fiennes, das finde ich super. Und auf das Buch, so alles, was du gesagt hast, Taschentücher bereitstellen, Prequel-Probleme gelöst, das hört sich eigentlich schon. Und das ist ein bisschen wie Andor Staffel 2.
Ja, also das ist wahrscheinlich auch ein schwieriger
Vergleich. Andor Staffel 2.
Ja, also so passt schon nicht ganz, aber ich verstehe, was du meinst, dass da. Ja, also es geht einfach um eine Rebellion.
Ja.
Und das hat Andor, haben Andor und Tribute von Panem Band 2 gemeinsam.
Ja, cool. Dann vielen Dank, das hat mega Bock gemacht.
Ich habe richtig Spaß gehabt. Ich hoffe, dass ich nicht zu sehr abgeschwiffen bin oder
nicht zu viel falsch gesagt
habe. Ja, also ich bin mir sicher, es gibt auch noch Leute da draußen, die krassere Tribute von Panem-Fans sind als ich. Aber ich hatte einfach immer so viel Spaß in diesem Fandom und habe mich immer sehr wohl gefühlt und freue mich richtig, dass das jetzt so eine Renaissance hat.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es da noch mehr Bücher. Vielleicht haut ihr noch ein paar raus. Es gibt dann noch die Snow-Serie von HBO produziert.
Das würde so die ganzen Sinn da kaputt machen, Snow noch mal mehr zu so einem Heartthrob zu machen, glaube ich.
Oder das Prequel des Prequels, das quasi diesen Krieg zeigt und die Katastrophe, wie alles so geworden ist.
Das finde ich spannend tatsächlich, ja. Obwohl es das ja auch schon viel gibt. Und ich finde, was das Tribute von Panem auszeichnet, ist ja dann doch, dass man zeigt, dass es nach so einer Apokalypse nicht besser wird.
Ja.
Aber das Ende von Band 3 ist ja relativ hoffnungsvoll. Immer noch kriminell, dass Katniss da so ein bisschen so eine Tradwife ist. Und so
ich kann mich da auch nicht mehr dran erinnern.
Es gibt diesen Epilog, wo Katniss dann mit Peter zusammen.
Das ist auch ein bisschen, also der Epilog, das spielt dann schon einige Jahre, Jahrzehnte später. Ne?
Genau, und dann haben sie gemeinsam Kinder und dann sitzt sie auf so einem Feld und das fand ich immer ein bisschen drüber.
Mhm.
Aber ich bin auch nicht so ein Fan von dem Harry Potter Epilog, deswegen.
Ja. Okay.
Zeigt mir einfach nicht, wie die Charaktere erwachsen geworden sind.
Lass das im Dunkeln.
Gut. Falls ihr Bock habt auf mehr solcher Videos, wir haben noch einiges im Petto. Percy Jackson. Dann kommentiert das mal gerne. Und wie ihr das generell, das neue Format #AskAFan findet. Ich hatte sehr viel Spaß.
Ich auch, auf jeden Fall. Und Bock jetzt.
Ich habe auch noch Bock. Ihr habt vielleicht auch noch Bock, auf ein neues Video von Kadi zu klicken, also das letzte Tele-Kadi-Video, oder auf das Special von Jonas, wo er Herr der Ringe-Wesen gerankt hat.
Die mächtigsten, die 10 mächtigsten aus der Trilogie.
Das Video ist sehr cool. Checkt das mal aus. Tschüss, bis dann. Ciao.
Das war ein Podcast von Funk.